Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Wolfgang Berger. Nach Durchzug des Sturmtiefs Soltan gibt es weiter Probleme im Bahnverkehr. Betroffen sind vor allem Fernverkehrszüge von Hamburg Richtung Süd- und Südwestdeutschland. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
IC- und ICE-Züge können den Bahnhof Kassel wegen Sturmschäden nicht anfahren und werden umgeleitet. Es kann zu Zugausfällen oder Verspätungen von bis zu 1,5 Stunden kommen. Das betrifft die Strecken von Norden Richtung Frankfurt, Stuttgart, Basel oder München und umgekehrt. Vor allem im Norden hat Soltan Schäden hinterlassen. Umgestürzte Bäume behinderten auch den Straßenverkehr. Feuerwehren und Polizei waren im Dauereinsatz. Auch viele Fähren zu den Nordseeinseln fielen aus.
Der UN-Sicherheitsrat hat nach tagelangem Ringen eine Resolution zum Gaza-Krieg verabschiedet. Darin wird gefordert, die humanitäre Hilfe für etwa 2 Millionen Notleidende in dem Küstenstreifen aufzustocken. Die USA enthielten sich. Seit Anfang der Woche hatte es danach ausgesehen, dass die amerikanische Regierung ihr Vetorecht einsetzen würde, um die Interessen des Verbündeten Israel zu schützen. Nach dem Schusswaffenangriff in der Prager Karls-Universität suchen die Ermittler weiter nach dem Motiv des Schützen. Ein 24-jähriger Student hatte gestern 14 Menschen und sich selbst erschossen. Mittlerweile sind laut Regierung alle Toten identifiziert, unter ihnen seien keine Ausländer. Für morgen rief die tschechische Regierung einen nationalen Trauertag aus. In Spanien ist bei der Weihnachtslotterie der Hauptpreis El Gordo so spät wie noch nie gezogen worden. In der 9. von 10 Ziehungen fiel das Los aus der Trommel. Es hat die Nummer 88.008 und ist 4 Millionen Euro wert. Die meisten der insgesamt 185 Lose mit der Nummer des Hauptgewinns wurden in der spanischen Region Valencia verkauft. Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot. Die gebürtige Berlinerin starb im Alter von 76 Jahren. Aus München, Erich Wartusch.
Eine Fernsehshow in den 70ern brachte ihr die Popularität, die jahrzehntelang anhielt. Klimbim, die Klamauk- und Nonsens-Serie mit den zahlreichen freizügigen Szenen, war ein Sprungbrett. Dann aber schwenkte sie um und war vor allem in Theaterrollen zu sehen. Der Versuch einer musikalischen Karriere, kurz und eher erfolglos. Gut 3 Jahrzehnte, nachdem Ingrid Steeger für ihre Rolle in Klimbim mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden war, gab es mit der Klimbim-Familie ein Comeback auf der Theaterbühne. Hier konnte Steeger, die zuletzt in München lebte, ihre Popularität noch einmal auskosten.
Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Deutschland. Heute vom Nordwesten bis in den Südosten anhaltender Regen. Nachts stark bewölkt, zeitweise Regen oder Schnee, plus 8 Grad bis minus 1 Grad. Morgen vom Nordwesten über die Mitte bis in den Südosten anhaltender Regen, in den Hochlagen Schnee, Höchstwerte 2 bis 11 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
Kultur. Am Abend vorgelesen.
Stefan Wigger liest nun wieder aus der Erzählung Ein Weihnachtslied in Prosa von Charles Dickens, heute den 7. und letzten Abschnitt. Die Erzählung handelt von dem herzlosen alten Geizhals Ebenezer Scrooge, der in einer einzigen Nacht zu einem gütigen und hilfsbereiten Menschen wird. Es ist die Begegnung mit einigen Geistern, die diese Wandlung in ihm bewirkt. Zunächst mit dem Geist seines früheren Geschäftspartners Marley, der ein ebensolcher Geizhals war und der Scrooge nun zur Umkehr mahnt. Marley kündigt das Erscheinen 3 weiterer Geister an. Es sind allesamt Weihnachtsgeister, die Geister der vergangenen, der diesjährigen und zukünftigen Weihnachten. Der erste Geist führt Scrooge zu verschiedenen Stationen seines Lebens, um ihm zu zeigen, wie er der werden konnte, der er geworden ist. Der zweite Geist führt Scrooge seinen Geiz und seine Einsamkeit vor Augen, indem er ihn zum Zeugen davon macht, wie fröhlich im Haus seines Schreibers Bob Cratchit und im Haus seines Neffen Weihnachten gefeiert wird, obwohl man dort unter ärmlichen Verhältnissen lebt. Und dann erscheint der Geist, der ihm die Zukunft zeigt. Auch einen einsam sterbenden Geizhals, in dem Scrooge durchaus sich selber erkennt. Und Scrooge spricht gegenüber dem Geist den Wunsch aus, wenn es in dieser Stadt einen Menschen gibt, der bewegt ist vom Tod dieses Mannes, dann zeige ihn mir, Geist, ich beschwöre dich. Hören Sie nun Stefan Wigger mit dem Schluss von Dickens Weihnachtserzählung.
Die Erscheinung breitete für einen Augenblick ihr dunkles Gewand wie eine Schwinge vor ihm aus und enthüllte, als sie es wegzog, ein taghelles Zimmer, in dem sich eine Mutter mit ihren Kindern aufhielt. Sie wartete auf jemanden, und zwar mit ängstlicher Spannung, denn sie schritt im Zimmer auf und nieder, erbebte bei jedem Geräusch, blickte aus dem Fenster, schaute nach der Uhr, versuchte vergebens weiterzunähen und konnte kaum die Stimmen der Kinder bei ihrem Spiel ertragen. Endlich ließ sich das lang ersehnte Pochen vernehmen. Sie eilte zur Tür ihrem Gatten entgegen, einem Mann, dessen Antlitz bekümmert und niedergeschlagen aussah, obwohl er noch jung war. Ein seltsamer Ausdruck lag jetzt darin, eine Art ernste Freude, deren er sich schämte und die er niederzukämpfen suchte. Er setzte sich zum Mahl nieder, das man für ihn auf dem Herd zurückgestellt hatte, und als ihn die Frau schüchtern fragte, freilich erst nach langem Schweigen, was es Neues gebe, schien er verlegen, was er antworten solle. »Steht es gut oder schlecht?« fragte sie, um ihm die Antwort leichter zu machen. »Schlecht«, erwiderte er. »Sind wir ganz ruiniert?« »Nein, Caroline, es besteht noch Hoffnung.« »Wenn er nachgibt«, sagte sie erstaunt, »ist Hoffnung.« »Nichts ist hoffnungslos, wenn sich ein solches Wunder ereignet hat.« »Nachzugeben ist es für ihn zu spät«, antwortete ihr Gatte. »Er ist tot.« Sie war ein mildes, geduldiges Geschöpf, wenn ihr Gesicht nicht trug. Aber sie war in innerster Seele dankbar, als sie das hörte, und gestand es auch mit gefalteten Händen. Schon im nächsten Augenblick bat sie um Vergebung und war betreten, aber ihr erster Gedanke hatte die Regung ihres Herzens enthalten. Was mir das halbbetrunkene Weib, von dem ich dir gestern erzählte, sagte, als ich versuchte, ihn zu sprechen und einen Aufschub von einer Woche zu erlangen, und was ich für eine leere Ausrede hielt, um mich abzuschütteln, stellte sich als völlig wahr heraus. Er war damals nicht nur sehr krank, sondern lag im Sterben. Auf wen wird unsere Schuld übergehen? Ich weiß es nicht. Aber bis dahin werden wir das Geld beschafft haben. Und wenn nicht, so wäre es doch ein ausgemachtes Missgeschick, an seinem Nachfolger einen ebenso unerbittlichen Gläubiger zu finden. Wir können heute Nacht ruhigen Herzens schlafen, Caroline. Tja, sie mochten es beschönigen, wie sie wollten. Ihre Herzen waren leichter. Die Gesichter der Kinder, die sich schweigend herzudrängten, um zu hören, was sie so wenig verstanden, hellten sich auf. Und das ganze Haus wurde glücklicher durch den Tod dieses Mannes. Das einzige durch diesen Vorfall erweckte Gefühl, das der Geist Scrooge zeigen konnte, war ein Gefühl der Freude. »Lass mich irgendeine zarte Empfindung sehen«, die mit einem Todesfall zusammenhängt, sprach Scrooge. Sonst wird mir jenes dunkle Gemach, das wir soeben verlassen haben, immer vor Augen stehen. Der Geist führte ihn durch mehrere Straßen, die ihm gut bekannt waren, und im Vorübergehen hielt Scrooge da und dort Ausschau nach sich selbst, aber nirgends war er zu entdecken. Sie traten in das Haus des armen Bob Cratchit, in die Wohnung, die Scrooge schon früher besucht hatte, und fanden Mutter und Kinder ums Feuer sitzen. Stille. Tiefe Stille. Die lärmenden Cratchits saßen starr wie Bildsäulen in einer Ecke versammelt und blickten zu Peter auf, der ein Buch vor sich hatte. Mutter und Töchter nähten. Aber alle waren sie still. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Wo hatte Scrooge diese Worte schon einmal gehört? Er hatte sie doch nicht geträumt. Der Knabe musste sie gelesen haben, als er und der Geist die Schwelle überschritten. Warum las er nicht weiter? Die Mutter legte ihre Arbeit auf den Tisch und hob die Hände vor ihr Gesicht. »Die Farbe tut meinen Augen weh«, sprach sie. »Die Farbe? Ach, armer Tiny Tim.« »Jetzt sind sie wieder frischer«, sprach Cratchits Weib dann. Das Kerzenlicht schwächt sie so, und ich möchte dem Vater, wenn er heimkommt, nicht um die Welt trübe Augen zeigen. Es muss schon bald seine Zeit sein. Fast schon vorüber, meinte Peter und klappte sein Buch zu. Aber ich finde, Mutter, es ist diese letzten paar Abende langsamer gegangen als sonst. Sie waren wieder sehr still. Endlich sagte sie mit fester, heiterer Stimme, die nur ein einziges Mal wankte. Ja, ich habe ihn mit Tiny Tim auf den Schultern sehr rasch gehen sehen.
Ich auch, rief Peter. Oft. Ich auch, rief ein anderer. Sie alle hatten ihn so gesehen.
Aber er war auch nicht schwer zu tragen, fuhr die Mutter fort, den Blick auf ihre Arbeit gesenkt. Und Vater hatte ihn so gern, dass es ihm keine Last war. Gar keine Last. Ei, da ist er ja schon vor der Tür. Sie eilte hinaus ihm entgegen und der kleine Bob mit seinem Seelenwärmer, er hatte ihn sehr nötig, der arme Kerl, trat ein. Bob war liebevoll zu ihnen und unterhielt sich freundlich mit der ganzen Familie. Er betrachtete die Arbeit auf dem Tisch und lobte den Fleiß und Eifer Mrs. Cratchits und der Mädchen. Sie würden lang vor dem Sonntag fertig werden, meinte er.
Vor dem Sonntag? Fragte seine Gattin. Bist du also heute dort gewesen, Robert?
Ja, meine Liebe, antwortete Bob. Ich wünschte, du hättest dabei sein können. Es hätte dir gut getan, zu sehen, was für ein grüner Fleck es ist. Aber du wirst es ja noch oft sehen. Ich habe ihm versprochen, jeden Sonntag hinzukommen. Mein liebes kleines Kind, weinte Bob. Mein kleiner Liebling. Er brach auf einmal zusammen. Er konnte nicht anders. Um anders zu können, hätten er und sein Kind einander wohl viel fremder sein müssen. Er verließ das Zimmer und stieg die Treppe hinauf in die obere Stube, die hell erleuchtet und mit Weihnachtszweigen ausgeschmückt war. Dicht neben dem toten Kind stand ein Stuhl, und manches deutete darauf hin, dass erst kürzlich jemand hier gewesen war. Der arme Bob setzte sich auf den Stuhl, und als er ein wenig nachgesonnen und sich beruhigt hatte, küsste er das Gesichtchen. Er hatte sich mit dem Geschehenen ausgesöhnt und ging still und gefasst wieder hinunter. Sie setzten sich um den Kamin und plauderten. Mutter und Töchter arbeiteten wieder. Bob erzählte ihnen von der außerordentlichen Güte des Neffen Mr. Crouches, den er höchstens einmal gesehen hatte und der ihn doch, als er ihn heute auf der Straße traf und ein wenig niedergeschlagen fand, wie Bob sagte, gleich fragte, was ihm Schlimmes widerfahren sei. Darauf habe ich ihm, schloss Bob, alles erzählt, denn er ist der freundlichste Herr, den man sich denken kann. Das tut mir herzlich leid, Mr. Cratchit, sagte er, für Sie und Ihre gute Frau. Wieso er davon Kenntnis hat, möchte ich übrigens wissen. Wovon Kenntnis hat, mein Schatz? Nun, meinte Bob, dass du eine gute Frau bist. Das weiß doch jeder, meinte Peter. Sehr gut bemerkt, mein Junge, rief Bob. Ich hoffe, jeder weiß es. Herzlich leid für Ihre gute Frau, sagte er. Wenn ich Ihnen irgendwie von Nutzen sein kann, fügte er hinzu und gab mir seine Karte, so ersehen Sie hieraus, wo ich wohne. Bitte wenden Sie sich an mich. Und, setzte Bob hinzu, nicht, dass er vielleicht etwas für uns tun kann, ist das Schöne dabei, sondern seine liebevolle Art. Er sah wirklich aus, als hätte er unseren Tiny Tim gekannt und fühle mit uns. Ich glaube, er hat ein gutes Herz, sagte Mrs. Cratchit. Du wärst davon überzeugt, erwiderte Bob, wenn du ihn gesehen und gesprochen hättest. Denkt an mich. Es sollte mich nicht wundern, wenn er unserem Peter eine bessere Stelle verschaffte. Hör nur, Peter, sagte Mrs. Cratchit. Und dann, rief eines der Mädchen, wird sich Peter mit jemandem zusammentun und sich selbstständig machen, was dir nicht einfällt, versetzte Peter grinsend. Das kann eines Tages wohl sein, meinte Bob, wenn's auch noch gute Weile hat. Aber wann und wie wir uns auch trennen, ich bin sicher, dass keiner von uns den armen Tiny Tim vergessen wird. Und diesen ersten Abschied aus unserer Mitte. Nie, Vater, nie, riefen alle. Mrs. Cratchit gab ihm einen Kuss. Die Töchter und die beiden Kleinen taten es ihr nach und Peter tauschte mit ihm einen Händedruck. Tiny Tim, dein Geist, deine Kinderseele kam aus Gott. Gespenst, sprach Scrooge. Etwas sagt mir, dass der Augenblick unseres Scheidens nahe ist. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, woher. Sag mir, wer der Mann war, den ich tot daliegen sah. Der Geist der künftigen Weihnacht führte ihn wiederum wie zuvor, jedoch dünkte Scrooge zu anderer Zeit, denn diese letzten Gesichter schienen an keine Ordnung gebunden zu sein, außer dass alle der Zukunft angehörten, führte ihn wiederum wie zuvor zu den Versammlungsorten der Geschäftswelt, zeigte ihm aber nicht sein Ebenbild. Der Geist hielt sich überhaupt nirgends auf, sondern strebte geradeaus, als ginge es einem soeben aufgestellten Ziele zu, bis ihn Scrooge bat, einen Augenblick zu verweilen. In diesem Hof, durch den wir eben eilen, sagte Scrooge, befindet sich meine Arbeitsstätte. Schon seit langer Zeit. Ich sehe das Haus. Lass mich schauen, was in künftigen Tagen aus mir werden wird. Der Geist hielt an, doch seine Hand wies in andere Richtung. Dort liegt das Haus, rief Scrooge. Warum deutest du davon weg? Der unerbittliche Finger rührte sich nicht. Scrooge folgte ihm, ungewiss, warum und wohin er vorangegangen war, bis sie ein eisernes Gitter erreichten. Er stand still, um sich umzusehen, ehe er eintrat. Ein Kirchhof. Hier lag also der Unglückliche unter der Erde, dessen Namen er jetzt erfahren sollte. Der Geist stand zwischen den Gräbern und deutete auf eins nieder. Scrooge schritt zitternd darauf zu. Das Gespenst hatte sich nicht verändert, aber er fürchtete doch eine neue Absicht in seiner feierlichen Haltung zu erkennen. »Bevor ich diesem Stein näher trete, auf den du hinweist«, sagte Scrooge, »beantworte mir eine einzige Frage. Sind dies die Schattenbilder der Dinge, die sein werden, oder derer, die sein können?« Noch immer deutete der Geist abwärts auf das Grab, vor dem er stand. Scrooge kroch, dem Finger folgend, zitternd dem vernachlässigten Grabe zu und las auf dem Stein seinen eigenen Namen. Ebenezer Scrooge. »Bin ich der Mann, der auf dem Totenbett lag?« rief er und warf sich auf die Knie. Der Finger deutete vom Grab auf ihn und wieder zurück. »Nein, Geist! Oh nein, nein!« Der Finger rührte sich nicht. »Geist«, schrie er und klammerte sich fest an dessen Gewand, »höre mich! Ich bin nicht mehr der Mann, der ich war. Ich will nicht der Mensch sein, der ich ohne euer Dazwischentreten geworden wäre. Warum zeigst du mir das, wenn alle Hoffnung geschwunden ist?« Zum ersten Mal schien die Hand zu zittern. »Guter Geist«, fuhr er fort, noch immer am Boden liegend, wie er niedergefallen war, »dein Innerstes legt Fürbitte für mich ein und bemitleidet mich. Gib mir Gewissheit, dass ich durch ein anderes Leben die Schattenbilder ändern kann, die du mir gezeigt hast.« Die gütige Hand zitterte. »Ich will Weihnachten im Herzen ehren und versuchen, das ganze Jahr danach zu handeln. Ich will der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben und ihre Geister sollen in mir wirken. Ich will mich nicht den Lehren verschließen, die sie mir gegeben haben. O, sage mir, dass ich die Schrift auf diesem Stein auslöschen kann.« In seiner Todesangst ergriff er die Hand des Gespenstes. Es versuchte, sich loszumachen, aber er war unbeirrbar in seinem Flehen und hielt sie fest. Der Geist, noch unbeirrbarer, stieß ihn zurück. Als Scrooge aber seine Hände in einem letzten Flehen emporstreckte, um sein Geschick zu wenden, da sah er, wie sich Körper und Kleid des Gespenstes verwandelten. Es schrumpfte ein, sank zusammen und wurde zuletzt zu einem Bettpfosten. Ja, und der Bettpfosten war der Seine. Das Bett war das Seine, das Zimmer war das Seine,
Und was das Beste und Schönste war, die Zeit, die vor ihm lag, war sein, damit er seine Fehler wieder gut mache. Ich will der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben, wiederholte Scrooge, als er aus dem Bett kletterte. Ihre Geister sollen in mir wirken, o Jakob Marley. Himmel und Weihnachtszeit seien dafür gepriesen. Das rufe ich hier auf den Knien, alter Jakob, auf den Knien. Er war von seinen guten Vorsätzen so erfüllt und durchglüht, dass ihm seine brechende Stimme kaum gehorchen wollte. Als er mit dem Geist rang, hatte er heftig geweint und sein Gesicht war noch jetzt tränenfeucht. »Sie sind nicht weggerissen«, rief Scrooge und umschlang einen seiner Bettvorhänge mit den Armen. »Sie sind noch nicht weggerissen mit Ringen und allem. Sie sind noch hier. Ich bin noch hier.« Die Schattenbilder der Dinge, die möglich sind, können zerstreut werden. Sie werden zerstreut. Das weiß ich. Ich fühle mich so leicht wie eine Feder, so glücklich wie ein Engel, so lustig wie ein Schuljunge, so schwindelig wie ein Betrunkener. Fröhliche Weihnachten, jedermann. Ein glückliches Neujahr aller Welt. Hallo, hopp, hallo! In seinem Freudentaumel unterbrach ihn das fröhlichste Geläute der Kirchenglocken, das er je gehört hatte. Bim, bam, bum, ding, dong, ding, dong, ding, bum, bam, bing. Herrlich, herrlich. Er eilte zum Fenster, öffnete es und steckte den Kopf hinaus. Kein Nebel, keine dicke Luft. Klar, hell, heiter, anregend, kalt war es. So kalt, dass das Blut zu tanzen beginnen wollte. »Was ist denn heute für ein Tag?« rief Scrooge einem kleinen Jungen in Sonntagskleidern zu, der in den Hof getreten war, um sich umzusehen. »Heute«, versetzte der Knabe, »ei, Christtag!« »Es ist Christtag«, sagte Scrooge zu sich selbst. »Ich habe ihn nicht versäumt. Die Geister haben alles in einer einzigen Nacht vollbracht. Sie können ja tun, was sie wollen. Natürlich können sie es, ganz natürlich. He da, du hübscher Junge!« »He da«, rief der Knabe. »Kennst du den Geflügelladen an der Ecke der übernächsten Straße?« fragte Scrooge. »Das will ich meinen«, entgegnete der Bursche. »Ein kluger Junge«, sagte Scrooge, »ein beachtlicher Junge. Weißt du, ob der stattliche Truthahn schon verkauft ist, der dort hing? Nicht der kleine, sondern der ganz große. Och, der hängt noch da«, rief der Knabe. »So«, sprach Scrooge, »dann geh und kauf ihn.« »Spaß«, rief der Knabe. »Nein, nein«, versicherte Scrooge, »es ist mein Ernst. Geh und kauf ihn und sag, sie sollen ihn herbringen, damit ich angeben kann, wohin er geschickt werden soll. Komm mit dem Mann wieder, dann sollst du einen Schilling haben. Wenn du mit ihm kommst, ehe 5 Minuten um sind, soll's eine halbe Krone sein.« Der Knabe lief weg, wie aus der Pistole geschossen. Aber es hätte schon einer sehr sicheren Hand am Abzug bedurft, um einen Schuss nur halb so geschwind abzugeben. »Ich will ihn Bob Cratchit zuschicken«, flüsterte Scrooge, händereibend und barst schier vor Lachen. »Er soll nicht wissen, wer ihn sendet. Er ist 2x so groß wie Tiny Tim.« Die Handschrift, in der er die Adresse aufzeichnete, war nicht gerade sicher, aber irgendwie kam er damit zustande und eilte dann die Treppe hinab, um die Haustür zu öffnen, falls der Austräger des Geflügelhändlers käme. »Da ist der Truthahn, da ist er. Hallo, hopp! Wie steht's? Fröhliche Weihnachten!« Das war ein Truthahn. Er konnte nie auf seinen Füßen gestanden haben, dieser Vogel. Er hätte sie im Augenblick abgeknickt, wie Siegellackstangen. »Nein, unmöglich, den nach Camptown zu tragen«, sagte Scrooge. »Ihr müsst einen Wagen nehmen.« Das Kichern, mit dem er das sagte, das Kichern, mit dem er den Truthahn bezahlte, das Kichern, mit dem er für den Wagen zahlte und das Kichern, mit dem er den Jungen entlohnte, wurden nur noch von dem Kichern übertroffen, mit dem er sich atemlos wieder in seinen Sessel setzte. Er kicherte, bis ihm die Tränen kamen. Er zog seine besten Kleider an und trat endlich auf die Straße hinaus. Die Menschen waren um diese Zeit so in Bewegung, wie er sie zusammen mit dem Geist der gegenwärtigen Weihnacht gesehen hatte. Die Hände auf dem Rücken wanderte er dahin und betrachtete jeden mit vergnügtem Schmunzeln. Er war noch nicht weit gegangen, als er den stattlichen Herrn auf sich zukommen sah, der tags zuvor in seinem Kontor erschienen war und nach Scrooge und Marley gefragt hatte. Es gab ihm einen Stich ins Herz, als er bedachte, wie ihn dieser alte Herr wohl ansehen werde, wenn sie sich begegneten. Aber er wusste, was für ein Weg vor ihm lag, und er schlug ihn ein. »Werte Herr«, sprach Scrooge, indem er seinen Schritt beschleunigte und den alten Herrn bei beiden Händen ergriff, »wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie haben gestern Erfolg gehabt. Es war sehr hübsch von Ihnen. Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten, Sir.« »Mr. Scrooge?« »Ja«, erwiderte Scrooge, »das ist mein Name, und ich fürchte, dass er Ihnen nicht angenehm klingt. Darf ich Sie bitten, mir zu verzeihen, und wollen Sie die Güte haben?« Und jetzt flüsterte ihm Scrooge etwas ins Ohr. »Du lieber Gott«, rief der Herr, als ob ihm der Atem ausginge, »ist das wirklich Ihr Ernst, Mr. Scrooge?« »Ei, freilich«, versetzte dieser, »keinen Heller weniger. Wissen Sie, es sind sehr viele Rückstände dabei. Wollen Sie die Freundlichkeit haben?« »Lieber Herr«, sagte der andere, indem er ihm die Hand drückte, »ich weiß gar nicht, was ich zu solch einer freigebe.« »Sagen Sie bitte gar nichts«, fiel ihm Scrooge ins Wort, »aber besuchen Sie mich. Wollen Sie?« »Gewiss«, rief der alte Herr, und es war offensichtlich, dass er es ernst meinte. »Ich danke Ihnen«, sprach Scrooge, »ich bin Ihnen sehr verbunden und danke Ihnen tausendmal. Gott befohlen.« Er eilte zur Kirche, wanderte durch die Straßen, beobachtete die Leute, die hin und her eilten, klopfte den Kindern auf den Kopf, forschte die Bettler aus, guckte in die Küchen der Häuser hinein und zu den Fenstern empor und fand, dass ihm alles Vergnügen machen konnte. Nie hätte er sich träumen lassen, dass ein Spaziergang, dass überhaupt irgendetwas ihn so glücklich stimmen könne. Am Nachmittag lenkte er seine Schritte zum Haus seines Neffen. Er ging ein Dutzendmal an der Tür vorüber, ehe er den Mut fand, heranzutreten und anzuklopfen. Endlich aber gab er sich einen Ruck und tat es. »Ist Ihr Herr zu Hause, liebes Kind?« fragte Scrooge das Hausmädchen. »Ein hübsches Mädchen. Sehr hübsch.« »Oh ja, Sir.« »Wo ist er, meine Liebe?« fragte Scrooge weiter. »Er ist im Speisezimmer, Sir, mit der gnädigen Frau. Darf ich Sie oben melden?« »Danke, er kennt mich«, sagte Scrooge mit der Hand bereits auf der Türklinke des Speisezimmers. »Ich will hier eintreten.« Er öffnete leise und schob den Kopf durch die Türspalte. Er blickte auf den Tisch, der mit großem Aufwand hergerichtet war, denn diese jungen Hausfrauen sehen stets auf solche Dinge aus und sehen es gern, wenn alles am rechten Platz ist. »Fred«, flüsterte Scrooge. »Du lieber Gott«, wie schrak seine Nichte zusammen. Scrooge hatte für einen Augenblick vergessen, dass sie in der Ecke auf dem Schemel saß, sonst hätte er um keinen Preis gerufen. »Himmel«, rief Alfred, »wer ist denn das?« »Ich bin's, dein Onkel Scrooge. Ich habe mich zum Essen eingefunden. Lässt du mich ein, Fred?« »Einlassen? Ein Wunder, dass er ihm den Arm nicht abriss.« Scrooge war in 5 Minuten wie zu Hause. Nichts konnte herzlicher zugehen. Seine Nichte war ganz so, wie er sie kannte. Ebenso Topper, als er kam. Ebenso die dicke Schwester, als sie kam. Ebenso alle, als sie kamen. Wundervolle Gesellschaft, wundervolle Spiele, wundervolle Eintracht, wundervolle Glückseligkeit. Am anderen Morgen aber war er früh in seinem Kontor. Oh, sehr früh. Wenn er nur als Erster erscheinen und Bob Cratchit beim Zu-spät-Kommen erwischen konnte, darauf hatte er es abgesehen. Und es gelang ihm. Jawohl, es gelang. Die Uhr schlug 9. Kein Bob. 9:45. Kein Bob. Er kam um volle 18,5 Minuten zu spät. Scrooge saß bei weit offener Tür, damit er ihn in seinen Käfig treten sah. Den Hut hatte er schon abgenommen, ehe er die Tür öffnete, seinen Schal gleichfalls. Im Nu saß er auf seinem Stuhl und ließ die Feder dahingleiten, als wolle er die 9. Stunde noch einholen. »Heda«, brummte Scrooge mit seiner gewöhnlichen Stimme, so gut er sie vorzutäuschen vermochte. »Was fällt Ihnen ein, zu dieser Tageszeit zu erscheinen?« »Es tut mir sehr leid, Sir«, versetzte Bob. »Ich habe mich verspätet.« »So«, brummte Scrooge, »ja, das glaube ich auch. Kommen Sie her, Sir, wenn's gefällig ist.« »Es geschieht ja nur einmal im Jahr, Sir«, bat Bob, indem er aus seinem Kasten auftauchte. »Es wird sich nicht wiederholen. Wir waren gestern ziemlich lustig, Sir.«
Ich will Ihnen etwas sagen, mein Freund, schrie Scrooge. So geht das nicht weiter. Und deshalb, fuhr er fort, indem er vom Stuhl aufsprang und Bob einen Rippenstoß gab, dass er in den Kasten zurücktaumelte. Und deshalb will ich Ihr Gehalt erhöhen. Bob zitterte und rutschte näher zum Lineal. Einen Augenblick fuhr ihm der Gedanke durch den Kopf, Scrooge damit niederzuschlagen, ihn festzuhalten und die Leute im Hof um Hilfe und um eine Zwangsjacke zu bitten. »Fröhliche Weihnachten, Bob«, sagte Scrooge mit unmissverständlichem Ernst, als er ihm auf den Rücken klopfte. »Ein fröhlicheres Weihnachten, guter Bob, als ich Ihnen jahrelang bereitet habe. Ich will Ihr Gehalt erhöhen und mich bemühen, Ihrer schwer ringenden Familie beizustehen. Wir wollen Ihre Angelegenheit noch heute Nachmittag bei einem Glas dampfendem Weihnachtspunsch besprechen, Bob. Nun machen Sie Feuer und kaufen einen anderen Kohlenkorb, ehe Sie das Tüpfelchen auf ein I setzen, Bob Cratchit.« Scrooge war noch besser als sein Wort. Er tat, was er sagte, und unendlich viel mehr. Tiny Tim, der nicht starb, hatte an ihm einen zweiten Vater. Er wurde ein so guter Freund, Arbeitsherr und Mensch, wie man ihn nur in der guten alten Stadt oder in irgendeiner anderen guten alten Stadt, einem Städtchen oder Flecken in der guten alten Welt zu finden vermochte. Manche Leute lachten, als sie diese Veränderung an ihm wahrnahmen, aber er ließ sie lachen und kehrte sich nicht daran, denn er war klug genug, um zu wissen, dass auf diesem Erdball nie etwas Gutes geschehen ist, ohne dass nicht gewisse Leute zu Anfang darüber gelacht hätten. Er hatte keinen weiteren Verkehr mehr mit Geistern, lebte aber fortan nach dem Grundsatz völliger Enthaltsamkeit. Und man sagte ihm stets nach, dass er wisse, wie man Weihnachten feiern müsse, wenn überhaupt ein lebender Mensch dieses Wissen besitze. Ach, ließe sich das doch auch wahrheitsgemäß von uns, und zwar von uns allen, sagen. Und so spreche ich wie Tiny Tim: Gott segne uns alle und jeden besonders.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Stefan Wigger las die siebte und letzte Folge der Erzählung »Ein Weihnachtslied in Prosa« von Charles Dickens. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, wird es keine Lesung geben. Am Dienstag, wieder nach den 22 Uhr Nachrichten, beginnt Günter Strack mit der Märchenerzählung »Die Königsbraut« von E.T.A. Hoffmann.
NDR Kultur. Play Jazz.
Limon und sein Sidewinder. Heute geht's um einen der größten Hits der Jazzgeschichte, der vor genau 60 Jahren entstanden ist. Wolf Biermann, der ist im Keller auf alte Jazz-Kostbarkeiten aus DDR-Tagen gestoßen. Gregory Porter und Samara Joy, die holen zu Weihnachten das Lametta raus. Und los geht's mit Erinnerungen an Yusef Lateef. Vor 10 Jahren, da ist der Flötist und Saxophonist gestorben. Mein Name ist Ralf Dorschel, schön, dass Sie dabei sind.